Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Guten Morgen.
Hi, schön dich zu sehen. Bin ganz froh, dass du dabei bist.
Ja, danke. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Die erste Gehirnerschütterung, die erste große Folge. Aber gucken wir mal, wie wir uns hier so durchmogeln.
Das wird bestimmt cool und ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt.
Eigentlich ein lustiges Phänomen, so aufgeregt zu sein, obwohl man eigentlich kann ja nichts passieren. Wir können hier alles zusammenschneiden, wollen wir natürlich nicht. Aber
ja,
eigentlich muss man gar nicht so aufgeregt sein.
Nee, das stimmt, da hast du recht. Aber Angst ist ja nicht logisch. Und also meine Angst macht da ganz viele Szenarien, die ich dir direkt nennen könnte alle, was alles passieren könnte.
Ja, kenne ich. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, das sind interessante Mechanismen, die da so zustande kommen.
Genau.
Bei mir auch.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, unser heutiges Thema ist Sensation Seeking. Vero, was ist denn das überhaupt?
Ja, Sensation Seeking ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das heißt, also es ist nicht ein Zustand, den man einmal im Leben hat und dann auch wieder nicht, sondern es gehört eigentlich zum Charakter dazu, ist verankert, zeigt sich auch schon in früher Jugend und ist eine Eigenschaft, die man eben für immer hat. Und zwar ist es im Grunde die Sucht oder die Suche nach aufregenden Dingen. Also es ist eine Eigenschaft, die man dauerhaft über die Lebensspanne behält und bei der man durch vermutlich ein geringes eigenes Erregungsniveau im Äußeren sich ganz aufregende Sachen sucht, die man macht. Und zwar bezieht sich das auf eben intensive Eindrücke, die man sucht, spannende Erlebnisse und Erfahrungen und eben dadurch auch in Situationen oft gerät, die sogar richtig gefährlich sein können. Also es sind eben physische, psychische oder soziale Herausforderungen, die die Menschen suchen und die die Menschen auch auf eine Art und Weise brauchen. Das ist das Konzept quasi.
Und was meinst du damit, dass im Inneren die eigene Sensation fehlt?
Ja, also man vermutet das, weil ich würde zum Beispiel von mir behaupten, ich habe ein sehr gering ausgeprägtes Sensation Seeking. Ich brauche im Äußeren ganz wenig aufregende Sachen. Ich mag keine Horrorfilme, ich mag nicht schnell Autofahren. Ich möchte es eigentlich immer ganz, ganz ruhig und gemütlich am liebsten haben. Und das liegt daran, weil bei mir im Inneren eine Menge los ist. Also ich bin von alleine schon aufgeregt. Also bei mir ist es häufig so, wenn ich mit Menschen zusammen bin und die sagen lange nichts und dann spricht mich jemand an, dann erschrecke ich mich zum Beispiel schon. Weißt du, das ist für mich schon mega aufregend. Jemand hat was gesagt. Und deswegen brauche ich eben im Äußeren nicht so viel Erregungsniveau, weil ich habe das selber in mir schon. Und man vermutet, dass bei Sensation Seekern dieses innere Erregungsniveau erniedrigt ist. Also da ist eben von alleine nicht so viel Adrenalinausschüttung und die brauchen eben einen starken äußeren Reiz, bis das eben stattfindet.
Also ist wahrscheinlich das andere Extrem. Gut ist ja wahrscheinlich immer eine Balance zwischen innerer und äußerer Erregung.
Genau.
Und die brauchen immer diesen äußeren Reiz sozusagen, das Äußere, damit sich bei denen diese Balance dann irgendwie wiederhergestellt wird, weil innerlich zu wenig ist. Das ist ja mega spannend. Weil ich glaube, ich habe das auch nicht. Ich mag keine Horrorfilme, ich mag keine Achterbahn.
Ja.
Schnell Autofahren manchmal, aber ist mir dann auch schnell irgendwie immer zu viel. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich, glaube ich, vielleicht eher ausgeglichen, weil ich auch mich nicht erschrecke, wenn jemand mit mir spricht. Aber ich kenne das natürlich, wenn man innerlich so ganz in seinen Gedanken ist und auch in, zum Beispiel, wie wir vorher einmal gucken hatten, in seiner Angst ist das natürlich immer krass, weil wenn dann was von außen kommt, erschrickt man ja tatsächlich total und ist irgendwie gar nicht mehr aufnahmefähig.
Genau, weil dann das innere Arousal natürlich schon hoch ist, ne?
Ja.
Ich hatte bei dir im Vorfeld auch drüber nachgedacht, ob du Sensation Seekerin bist oder nicht und dachte daran, dass du ja viel auf Bühnen stehst und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also ich stelle mir das immer vor, wie über eine Klippe springen.
Ja, das stimmt auch. Vor allem ist man ja immer noch wahnsinnig aufgeregt, das stimmt.
Ja, und da dachte ich so, aber das ist ja die Frage, fühlst du dich damit richtig wohl? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Doch, ich mag das total gerne. Diese Aufregung vorm Auftritt ist natürlich immer, dass man denkt, oh, jetzt rutscht mir das Herz in die Hose, wie man es immer so gerne sagt. Aber eigentlich ist das was sehr süchtig macht. Das ist herrlich.
Ja, echt? Ah, krass. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe ja auch, bin jetzt nicht auf Bühnen, aber ich rede ja in der Öffentlichkeit und da diese Angst vorher, ich leide da richtig. Wenn jemand mir da, was weiß ich was, in dem Moment irgendwas verkaufen wollen würde, ein Pulver, damit das weggeht, ich würde alles dafür bezahlen. Das ist so eklig.
Ach krass, ja, das kann ich verstehen. Ich meine, das haben natürlich, ich weiß nicht, ob alle Künstler das als schön empfinden. Ich empfinde das schon als schön, aber das Interessante ist daran natürlich, dass wenn ich dann auf der Bühne bin, ist es ja weg. Das heißt, ich habe eine ganz große Gewissheit, dass es weggeht.
Ja, und wenn du irgendeinen Part innerhalb von einem Auftritt hast, wo du weißt, ich weiß nicht, ob der klappt.
Ja, das ist schrecklich.
Ah ja, okay. Weil das wäre ja auch so ein Thrill, ne? Dass man auch vorher nicht weiß, packe ich den Ton oder nicht. Ich weiß nicht, ob das so ist. Das ist jetzt so meine Laienvorstellung.
Ja, nee, das war ganz interessant. Im Januar habe ich in der Oper gesungen und ich hatte nicht so viel zu singen, nur so ein paar Sätze. Und es war so nach 10 Minuten auf der Bühne, waren diese paar Sätze. Und ich habe von Anfang an gedacht, ich habe den Text vergessen und habe gedacht, scheiße, wie war das denn noch? Und habe so die ganze Zeit gegrübelt und so. Und das Gute war, meine Rolle war sowieso, ich musste zuhören und nachdenken. Deswegen, ich glaube, also schauspielerisch habe ich das sehr überzeugend gemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wie ging's denn los? Und ich sag mal so, das ist mir in dem Moment, als ich angefangen habe zu singen, wieder eingefallen. Und das fand ich jetzt so Sensation-Seeking-mäßig gar nicht geil, weil ich dachte, also das hatte gar keinen guten Thrill für mich, also gar nicht, weil ich dachte wirklich, ich werde jetzt gleich auf der Bühne stehen und machen.
Ja, aber das musste ich mal machen. Ich habe mal als Kind in einem Theaterstück gespielt und da sollte ich einen Song singen und irgendwie habe ich das, keine Ahnung, ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden und dann habe ich den einfach gar nicht gelernt. Und dann, weiß ich, in der Generalprobe habe ich den dann natürlich schon voll verkackt und habe so gesagt, ich kann den nicht. Und der Regisseur meinte schon so, okay, ey, Alter, wir haben halt Generalprobe, jetzt lern den Scheiß-Song. Und dann habe ich den trotzdem nicht gelernt und das werde ich nie vergessen, weil ich stand in der Aufführung auf der Bühne und habe einfach so, weißt du, ich habe so getan, als würde ich so Worte formen, die aber gar keinen Sinn ergeben haben. So.
Spricht jetzt nicht für den Regisseur, dass er mit dir das nicht alles vorher geübt hat, muss man auch mal sagen, weil nur die Generalprobe reicht nicht.
Ja.
Aber wie, also ich meine, gut, ich habe auch schon alle Texte erfunden auf der Bühne, ne? So ist nicht.
Krass, ne? Ja, weil du kannst ja nicht anders dann. Du kannst ja nicht zurück. Du kannst ja dann nicht sagen, so, stopp, Leute, wir halten mal eben an hier. Ich kann es übrigens nicht. Nee. Du musst ja irgendwas performen.
Absolut,
einfach.
Absolut. Und das Schöne ist dann, wenn es halt nicht auf Deutsch ist, ne? Sondern auf Französisch geht's am besten.
Horror.
Aber lass uns zurückkehren zum Thema. Ja. Also wir können auch noch mal gerne darüber sprechen. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr darüber noch mal mehr hören wollt, über Bühnenängste.
Ja, das ist eine gute Idee.
Aber wie ist das denn? Wie viele Leute haben denn das ungefähr?
Das kann man nicht ganz genau sagen. Also es ist nicht so gut untersucht. Wenn man jetzt die Prävalenz googelt von Sensation Seeking, kommt da keine genaue Zahl. Das liegt meines Erachtens daran, dass das Konzept nicht stark abgegrenzt ist. Sozusagen in einigen Bereichen haben alle Menschen Lust auf Sensation in dem Sinne. Alle Menschen, die ich kenne, probieren gerne mal neue Restaurants aus oder fahren gerne in fremdes Land in Urlaub und so weiter. Und da muss man ja irgendwann den Cut-off machen, wann das in einen Bereich geht, den wir jetzt extra benennen. Und das haben wir einfach nicht gemacht, weil auch es in dem Sinne keine Krankheit ist.
Ah, interessant, weil das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Wo ist denn der Unterschied zwischen einfach Leuten, die ab und zu so einen Kick brauchen? Und wo beginnt es dann, okay, wenn du sagst, es ist keine Krankheit, wo beginnt es dann anders zu werden? Und wenn es keine Krankheit ist, wie benennt man es dann?
Ja, man würde eigentlich sagen, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja, also Trait heißt Persönlichkeitseigenschaft. Im Englischen würde man es als Trait bezeichnen.
Und hat das denn einen Zusammenhang mit anderen psychischen Erkrankungen?
Ja, also ich einmal noch zu der Frage vorher. Und zwar Leute, die jetzt einfach so einen Kick suchen, die haben wahrscheinlich nicht auf folgenden 4 Ebenen Besonderheiten, weil das Sensation Seeking kann man sozusagen in so Unterkategorien aufteilen. Und zwar einmal ist es das Thrill and Adventure Seeking. Da geht es darum, halt wirklich, was weiß ich, Urlaub in Tschernobyl zum Beispiel zu machen, um da ein anschauliches Beispiel zu nennen. Also da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nö, danke. Also ist nett. Dankeschön für die Einladung, aber eher nein.
Genau. Und dann ist es als nächstes das Experience Seeking. Das ist im Grunde neue Erlebnisse schaffen und auch so persönliche Weiterentwicklung. Also das wären zum Beispiel auch jemand, der dann sich in ein Kloster anmeldet, um 2 Wochen da ein Schweigeretreat zu machen oder sowas in der Art. Also es geht so um Selbsterfahrung, fremde Kulturen, Drogen nehmen und so weiter. Die dritte Kategorie wären intensive neue Erfahrungen, wäre so eine Enthemmung und zwar in sozialen Interaktionen. Jetzt hat mein Bauch gerade krass geknurrt. Hat man das gehört?
Nein.
Okay, weil ich höre mich ja selber nicht. Und das war wirklich laut. Genau, also das dritte wäre die Enthemmung. Also die suchen Situationen, wo soziale Enthemmung möglich ist. Also die haben dann zum Beispiel häufig wechselnde PartnerInnen oder ja sind auf irgendwelchen Partys unterwegs, wo viel erlaubt ist. Genau, also ich sag mal so, auf dem Ballermann sind ja die sozialen Konventionen anders, als wenn ich in der Bank bin und einen Kredit beantrage. Und die suchen dann eben eher so die enthemmten Situationen auf. Und als letztes, das liebe ich auch, das Wort, das ist die sogenannte Boredom Susceptibility. Also die, ja wie soll man das sagen, Langeweile-Intoleranz. Und diesen einen Aspekt zum Beispiel, den habe ich auch. Also zum Beispiel so Situation Wartezimmer beim Arzt, ich check's gar nicht. Ne? Also ich meine, heute haben wir wenigstens Handys und können dann da irgendwie uns beschäftigen. Aber dieses in einem Raum sitzen, der einfach nur zum Warten da ist, also da kriege ich wirklich einen Anfall. Also ich kriege da wirklich richtig körperliche Schmerzen. Oder die Erinnerungen habe ich auch bis heute noch, samstags vormittags 2 Stunden Matheunterricht. Also und dann in so einem ganz langsamen Tempo da irgendwelche Sachen erzählen. Das finde ich furchtbar. Und das ist bei den Betroffenen auch so. Die können Routinen ganz schlecht ab. Die können eben auch so langweilige Situationen nicht gut haben und mögen einfach keine Umgebungen, wo keine neuen Reize mehr drin sind, einfach.
Mega interessant. Und muss man alles 4 erfüllen? Oder nicht?
Ja, genau. Also die meisten, die davon betroffen sind, erfüllen wirklich diese 4 Kategorien lehrbuchhaft. Das ist total witzig, weil es gibt natürlich auch Probleme, wenn ich so eine Persönlichkeitseigenschaft habe und die führt dann zu psychischen Erkrankungen. Und im Rahmen dessen kriege ich natürlich auch beruflich mit solchen Menschen Kontakt. Und da bin ich immer wieder erstaunt, dass wirklich die Leute dann alle 4 Kategorien erfüllen. Weil ich finde zum Beispiel diese soziale Enthemmtheit hat ja nicht unbedingt, nur weil ich gerne Bungee jumpe, heißt das ja nicht, dass ich unbedingt mit vielen Leuten intim werden möchte. Und das ist aber bei den Menschen so. Also es ist irgendwie ein Phänomen, was man nicht auch noch nicht komplett erklären kann, aber die erfüllen oft alle 4 Kategorien, ja.
Um nochmal auf die Frage einmal noch davor zurückzukommen, ist es denn so, dass manche psychischen Erkrankungen korrelieren mit einem Sensation Seeker? Also sind zum Beispiel Menschen mit einer Depression anfällig dafür, Sensation Seeker zu sein?
Ja, also es gibt ein paar Zahlen, die so Hinweise darauf geben, dass die Eigenschaft Sensation Seeking dich anfälliger macht für bestimmte Krankheiten. Und zwar vor allen Dingen, weil du ja sehr viel Neuem aufgeschlossen bist, ist es so, dass zum Beispiel Drogenkonsum häufiger ist. Und das kann natürlich zu einer Erkrankung führen, weil das zu Abhängigkeiten führen kann. Und umgekehrt würde ich auch sagen, wenn du jetzt ungezügelt deinem Sensation-Seeking freien Lauf lässt, dann werden deine Lebensumstände auch oft so, dass zum Beispiel Depressionen auch wahrscheinlicher werden. Man muss auch genau schauen, dass man bei der Diagnostik genau hinguckt, weil zum Beispiel diese soziale Enthemmtheit, die tritt auch bei anderen psychischen Erkrankungen auf. Also wenn wir zum Beispiel an bipolare Störungen denken, innerhalb von Manien ist es auch oft so, dass die Menschen die soziale Distanz ganz, ganz stark verringern und gar kein Bewusstsein mehr dafür haben. Dann ist es so, bei ADHS haben wir zum Beispiel auch eine starke Neugierde und so ein hohes Risikoverhalten. Auch so Impulsivität spielt da oft eine Rolle. Das kann man auch leicht damit verwechseln. Und es können ja auch Leute beides haben, ne? Also das ist ja immer so. Genau, und zum Beispiel diese Boredom Susceptibility, also diese Intoleranz für Langeweile, die tritt zum Beispiel auch häufig auf bei Menschen mit Hochbegabung.
Ah, ja klar, macht ja Sinn.
Genau, und da frage ich mich aber immer, sind die eigentlich besonders sensibel auf Langeweile oder müssen die einfach nur sehr viel Langeweile ertragen? Weil
ja, genau, weil sie so viele Verhältnisse und viele Sachverhalte ganz schnell durchdringen und einfach gelernt haben von klein auf, dass sie schneller sind als andere und warten müssen.
So ist es. Und das ist ja auch so, ne? Ob das jetzt in der Schule ist oder ob das irgendwie bei irgendwelchen Trailern ist, wo irgendwas erklärt wird oder so, sitzen Menschen mit hohen Begabungen meistens da und denken, ja, ja, I got it. Ja, okay, ich hab's verstanden, ne? Und dann müssen sie aber trotzdem noch 10 Minuten warten, bis da einer zu Ende lamentiert hat, ne? Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob die so eine Langeweile-Intoleranz haben oder ob irgendwann mal das Fass einfach voll ist, ne?
Ja, genau, ja, aber gut, dann müssten sie ja auch die anderen 3 irgendwie noch miterfüllen.
Genau, das ist, tritt da auch häufig nicht auf, genau, deswegen.
Weil jemand, der dann hochbegabt ist, weiß ich nicht, ob der jetzt zwangsläufig dann
sich gerne rauszieht. Genau. Ja. Genau.
Und also jetzt sind wir gerade bei dem Thema sich gern ausziehen. Das Schlimme daran kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass es natürlich überhaupt nicht gesellschaftskonform oft ist in manchen Situationen.
Richtig.
Würde ich behaupten.
Ja.
Und das, aber das wird wahrscheinlich nicht das Einzige sein. Was ist denn noch so schlimm daran? Ist das auch sehr schambelastet oder haben das die Leute nicht so sehr?
Das haben Sensation Seeker oft im geringeren Ausmaß. Also wirklich Scham im Sinne von, dass sie sagen, ach Gott, das gehört sich doch gar nicht, was ich hier mache. Aber die haben natürlich ein Bewusstsein dafür, was gesellschaftskonform ist. Und dann kann man sich natürlich immer so seine Nischen suchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Ausziehen meinen, da hatte ich mal eine Patientin, der gesagt hat, ja, ich mache natürlich auch viel Blödsinn und so und hat mir erzählt davon, vor allen Dingen er hat es immer bezeichnet als Flitzen. Und leider bin ich oft auch relativ stark naiv und deswegen habe ich über 2 Stunden lang in der Therapie gedacht, der ist zu schnell Auto gefahren. Das war aber nicht der Fall, sondern so wie man es aus dem
auf Fußballstadion, genau, ja, irgendwo rübergelaufen über,
genau,
Plätze.
Ja, genau.
Nicht geblitzt.
Genau. Und der hatte, sage ich mal, so einen Freundeskreis, die das auch relativ gut quittiert haben. Also die fanden das schon cool irgendwie. Da muss ich ganz persönlich sagen, habe ich nicht. Also ich weiß nicht, welchen.
Oh, kenne ich auch. Doch, ich kenne auch Leute, die sich dann gerne, wenn sie sehr betrunken waren, auf Partys ausgezogen haben.
Ja, ja, das kenne ich auch. Aber die sind tatsächlich alle nicht mehr in meinem Freundeskreis. Und also ich persönlich habe nicht dazu gehört. Und ich hätte jetzt keine Leute, mit, auch nicht auf Party, die es okay fänden, wenn ich da jetzt mal blank ziehe. Oder hast du da andere Kontakte?
Ja, ich kann nicht sagen, dass die nicht mehr in meinem Freund ist. Also es ist eher ein Bekanntenkreis, aber da bin ich halt mehr, ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn jetzt jemand auf einer Party blank ziehen würde, würde ich denken, also wenn es ihm gut tut, dann soll er das gerne tun. Ich würde jetzt nicht mitmachen.
Ja, genau.
So, und wenn jetzt Kinder dabei wären, würde ich sagen, Mensch, lass uns doch lieber das verschieben. Aber diese Leute, aber Leute, genau, mit die Sensation Seeker, die können das wahrscheinlich gar nicht schieben, ne? Die haben da wahrscheinlich unglaublichen Drang.
Genau, da oft, also die, die ich kenne, da ist es richtig, dass sich der Drang so erhöht und irgendwann fliegt der Deckel vom Fass dann irgendwie ab. Genau, und also die Person wusste schon, dass das nicht in Ordnung ist, weil die zum Beispiel auch in Konflikt mit dem Gesetz gekommen ist, ne? Also,
ja, klar. Ja, ja, natürlich, kannst ja nicht überall blank ziehen.
So ist es. Du kannst das vielleicht witzig finden, wenn einer das auf einer Party macht, aber wenn das halt, ja, bei Helge im Partykeller ist, ist das auch was anderes, als wenn das irgendwie auf dem Hannoveraner Marktplatz ist. Ja, genau.
Oder auf dem Hannoveraner Marktplatz, ja.
Genau.
Oh Mann, und die wissen ja, klar, das, was du gesagt hast, es ist nicht gesellschaftskonform und die wissen ja, dass es eigentlich nicht geht. Und
genau.
Eigentlich muss man aber auch sagen, voll schade. Also nicht, dass ich da das jetzt mega,
also du hast
gut
ein bisschen Bock bekommen jetzt, ja?
Nee, aber so, dass ich sage, ist auch ein bisschen schade, dass ich denke, wenn das jemand machen möchte, soll das, im Grunde kann das auch einfach machen.
Ja.
Wenn es jetzt darum geht, sich auszuziehen. Es gibt jetzt andere Sachen, wenn jemand Lust hat, den Sensation Seeking immer darin zu suchen, kurz vors Auto zu springen und ich fahre ihn fast,
genau,
über, dann fände ich es irgendwie uncool.
Genau. Und das muss man sagen, also solche Leute könnten ja an den FKK-Strand gehen, da ist es ja absolut gesellschaftskonform, das bringt dann aber keinen Kick mehr.
Nee, nee.
Der Kick entsteht ja durch die Übertretung, ja, der gesellschaftlichen Normen.
Ja.
Und
deswegen würde man ihnen auch gar nicht helfen, wenn man sagt, das ist super,
genau,
zieh dich aus, kein Problem.
Machen, naja, wir hier alle natürlich, so, dann ist das.
Dann würden die nach was anderem suchen, ne?
Ganz genau, auf jeden Fall. Und deswegen, also, und die wissen auch oft über die negativen Konsequenzen und machen es trotzdem. Weil wenn du jetzt schon 1, 2, 3 Mal irgendwie verwarnt wurdest von der Polizei, dann weißt du ja auch, das wird jetzt nicht cooler, so, ne? Und langsam muss ich da auch nur noch meinen Namen nennen und dann gucken die einmal in ihr System und dann wissen die, ich habe das schon 7 Mal gemacht, ne? Und deswegen, die nehmen eben für diesen Kick auch starke negative Konsequenzen in Kauf. Und das ist halt das, wo es oft dann eben zum Problem wird, ne? Also, wenn ich jetzt in den Knast gehe, weil ich irgendwie dauernd irgendwie mir die Hose ausziehe, das ist natürlich albern und lächerlich. Und das ist natürlich trotzdem, interessiert das ja meinen nächsten Arbeitgeber nicht, wenn ich da erzähle. Und da kann ich zwar sagen, ich bin jetzt kein Krimineller, aber ich habe so den Drang, mir immer die Hosen runterzuziehen, kommt jetzt auch im Bewerbungsgespräch oft nicht so gut an. Einfach.
Ja, ja. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die auch gut sind da dran?
Ja, das muss man schon sagen, weil deswegen kann man auch nicht definieren, dass es per se eine Erkrankung ist oder so, weil solche Menschen haben oft viel Mut. Also die springen dann eben mal spontan von der Brücke irgendwie und machen halt waghalsige Sachen. Aber die fangen zum Beispiel auch an, Zivilcourage zu zeigen, wenn in der Bahn gepöbelt wird oder so. Also das sind Leute, also wenn ich irgendwie Stress kriegen würde, würde ich hoffen, dass ich einen Sensation Seeker in der Nähe habe, weil ich weiß, der duckt sich jetzt nicht weg oder so, sondern der kommt auf jeden Fall, mischt sich ein, der hat richtig Bock auch. Konfrontation ist auf jeden Fall nichts, was solche Menschen scheuen. Und deswegen, das finde ich, ist auch eine positive Eigenschaft. Die vermisse ich eher bei vielen anderen. Genau. Und da muss ich auch sagen, komischerweise, obwohl ich keinen Bock auf so einen Thrill habe oder so, da habe ich ja auch so eine merkwürdige Eigenschaft. Also wenn ich irgendwie, habe ich hier zum Beispiel neulich, habe ich morgens beobachtet, wie ein Mann einer Frau ins Gesicht geschlagen hat. Was auch immer, ne?
Oh Gott.
Ja, schön in Bremen, morgens um 7. So, und ich hatte vorher schon so ein Geräusch gehört, der hat nämlich vorher gegen so eine Autotür immer getreten und dann bin ich dahin, weil ich schon dachte, was ist das, morgens um 7? Und dann sehe ich halt, wie der Typ der Frau wirklich ungebremst ins Gesicht schlägt. Und da ist trotz meiner, ja, ich habe Angst vor Menschen und allem Möglichen und so weiter, da ist wirklich keine Sekunde gezögert, da stehe ich daneben und brüll den Typen an und ich hol die Bullen, hör auf mit der Scheiße und so weiter, weil, keine Ahnung, da springe ich irgendwie ganz fix über meinen Schatten. Aber ich muss sagen, ich brauche auch gefühlt Tage, mich davon zu erholen.
Ja, genau. Es ist ja kein Kick, wo du sagst, der tat dir jetzt gut, ne?
Absolut nicht. Nee, absolut
genau,
nicht.
Das ist der Unterschied.
Ja, es ist wirklich wie körperliche Schmerzen. Ich bin dann zur Arbeit gefahren und ich habe wirklich eine Stunde gebraucht, um klarzukommen. Meine Hände haben gezittert und so weiter. Dieses ganze Adrenalin, ich hasse das wirklich. Also ich kann das gar nicht ab.
Okay, jetzt hast du an der Situation, könnte man sich natürlich trotzdem fragen, okay, habe ich es vielleicht in einer milden Form? Deswegen, du hast ja so einen mega guten Fragebogen mitgebracht.
Ja.
Das kenne ich ja auch schon aus den Folgen von vorher, dass ihr da immer ein paar gemacht habt. Und wollen wir den einfach mal machen?
Genau, machen wir den gemeinsam mit allen da draußen, die auch Bock haben. Und gucken mal, ob wir den auch ausgewertet kriegen, ne?
Also, da würde ich sagen, wir machen jetzt diesen Fragebogen. Das ist Brief Sensation Seeking Scale Revised von den Autoren Hoyle, Stevenson, Palmgreen, Log und Donoghue von 2002. Und es geht quasi darum, eins ist, trifft gar nicht auf mich zu. Zwei ist, trifft nicht auf mich zu. Drei ist, unsicher, aber könnte ich sein und könnte ich nicht sein. Vier ist, trifft auf mich zu. Und fünf ist, trifft definitiv auf mich zu.
Ah, sehr gut, ja.
Und wir fangen an mit der ersten Frage. Ich würde gerne fremde Orte erkunden. Ist bei mir ehrlich gesagt so. Also ich war nie diejenige, die, also meine Schwester zum Beispiel, die ist wirklich schon wahnsinnig viel unterwegs gewesen, mein Mann auch. Und überall in ganz tausend vielen Ländern und ich irgendwie nicht so viel. Mhm. Und ich bin eigentlich bin ich glücklich, weil ich immer an den gleichen Ort fahre, nach Frankreich an die Atlantikküste. Oder nach Italien.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, trifft auf mich jetzt eher nicht so zu.
Ja, ich würde genau dasselbe sagen. Total witzig, weil ich nämlich auch dachte, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, weil da irgendjemand wohnt oder den ich besuchen will oder so, das ist jetzt okay, ne? Also ich habe jetzt keine Angst, irgendwie nach Ägypten zu fahren oder so, zu fliegen wahrscheinlich eher. Aber von alleine,
ja, genau, das dauert nur ein bisschen länger.
Genau, wäre auch viel entdecken auf dem Weg. Nee, aber von alleine würde ich auch nicht auf die Idee kommen. Deswegen, ich würde auch vielleicht so, was hast du dir gegeben, eine 3?
Nee, ich habe mir eine 2 tatsächlich sogar gegeben.
Ja, ich würde eine 3 machen.
Ich schreibe für dich mit.
Ah, sehr gut.
Ich zähle es dann zusammen.
Was ein Service, ey.
Also du gehst gerne auf eine Reise, ohne vorher die genauen Routen und Zeitpläne zu planen.
Nein.
Nee, da bin ich auch, nee. Also eigentlich will ich im Urlaub gar nichts erstmal planen.
Ja.
Passiert dann so in der Vorbereitung, genau. Dass ich denke, oh, das würde ich gerne sehen und das auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, ich denke, wenn jetzt nicht so, dass ich sage, geil, lass uns losfahren und ich weiß gar nicht, wohin es geht und was wir tun. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, also morgen sind wir ersten Tag am Strand, da wird um 10 Uhr das erste Baguette
ja,
gegessen.
Ja, genau.
Und
genau, das würde ich auch sagen, ja. Genau, das bin ich auch nicht so, also man kann schon chillen und sagen, ach, heute pennen wir mal länger oder machen irgendwie nix doch oder so. Aber so jetzt irgendwo hinfahren, ohne irgendwas geplant ist, nee. Also ich check schon auch immer aus, was kann man da irgendwie, was gibt's da für ein City-Ticket, wie kommt man da mit der U-Bahn rum oder so. Also nee, ich check schon gerne aus. Ich würde eher 2 mir geben. Not like me.
Ja, ich glaube, ich auch.
Ja.
Ich bin rastlos, ich bin unruhig, wenn ich zu viel Zeit alleine verbringe.
Absolut gar nicht. Ich finde das Hammer.
Also da ist bei dir eine 1, würde ich sagen. Das ist sehr eindeutig.
Ja.
Ich würde sagen, ich kann bombig mit mir alleine sein und quasi tagelang zu Hause entspannen. Wenn ich das aber dann tue, putze ich die ganze Zeit oder kaufe noch ein und koche die ganze Zeit.
Ja, das.
Ich würde sagen, ich kann halt leider sehr gut einfach vor der Glotze oft hängen. Wenn ich dann Zeit habe. Aber es würde mir dann doch passieren, dass ich auch sehr viel Aktivitäten mache.
Ich glaube, das macht nichts.
Weil ich bin ja alleine. Ja, das stimmt.
Genau, aber ich finde es einfach chillig. Ich mache dann genau das, was ich will. Und wenn ich halt Bock habe, dreimal die Badewanne zu putzen, mache ich das.
Ja, das stimmt. Und vor allem, es hat ja too much time alone, ist ja, also genau, alleine ist kein Problem. Ich bevorzuge Freunde, die ganz unvorhersehbar, nicht vorausschauend sind. Also wie unpredictable, also nicht vorhersehbar sind, ja. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht meins. Sorry to say, aber nee.
Also wenn die so ein Leben haben, dass die viel rumheizen und so, habe ich schon Freunde. Also ist okay, können die machen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich dafür die abfeiern würde. Ist eher nervig, weil man dann immer mit Treffen und so schwierig
genau hat. Ich liebe wilde Partys.
Nö.
Ich würde sagen, ich habe wilde Partys geliebt, aber hatte auch genug.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Ich habe an sich, also es ist jetzt nicht, dass ich da renne oder ne, oder das nicht irgendwie auch mal interessant finde, wenn sich sowas irgendwie ergibt oder so, aber ich würde eine 2 mir geben. Also ich würde jetzt keine mir selbst organisieren. Wenn jetzt zufällig eine da ist, kann man mal machen.
Also würde ich uns beiden auch eine 2 geben.
Ja, genau.
Ich würde sehr gerne ganz aufregende neue Erfahrungen sammeln, auch wenn sie illegal sind.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, nee, leider. Also manchmal auch irgendwie schade. Ich empfinde mich ja schon manchmal ein bisschen als Schisser, aber ja.
Ja, aber ich finde, also schon im legalen Bereich, finde ich, gibt es für mich viele Herausforderungen.
Ja, genau.
Das reicht mir vollkommen. Ich bin da absolut abgedeckt.
Ich möchte gerne Bungee-Jumping probieren.
Never ever.
Auf gar keinen Fall. Ich habe auch Höhenangst. Also das ist
ja, genau.
Nee.
Also mir reicht auf eine Leiter steigen.
Ja, oh, Dachrinne sauber machen,
oh,
kommt
Horror,
demnächst wieder.
Auf jeden Fall.
Nee.
Das ist so schlimm.
Hat mein Neffe letztes Jahr gemacht. Ich
Gott sei Dank.
Ich hoffe, ich kann ihn nochmal überreden.
Ja.
Weil ich, also 3 Schritte auf eine Leiter und ich kriege einen Schweißausbruch.
Ja, weil auch ein Tritt daneben, man kann sich da voll verletzen, Mann, ey.
Ja, ich glaube eigentlich nicht bei manchen Leitern, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist unbegründet.
Ja, manchmal. Das kann auch sein. Aber das würde mich interessieren. Hast du denn mal sowas gemacht wie Bungee-Jumping oder sowas ähnliches? Was ist hier so mit Karussellfahren?
Ja, ich, wegen der Höhenangst meinst du?
Ja, oder Karussellfahren oder so, finde ich, ist ja auch so ähnlich.
Also Achterbahn habe ich dann mal gemacht, ja, 2018 bin ich in so einen Park gegangen und habe dann gedacht, ich werde jetzt einfach alle 3 Achterbahnen ausprobieren.
Mhm.
Also eigentlich hat es ein Kumpel von mir, mit dem ich da war, der hat gesagt, ach komm Anni, ist doch egal, mach doch einfach.
Ja.
Und ich hatte an dem Tag so ein Gefühl von, hast du auch recht, ist doch egal, dann mach ich es jetzt einfach. Und ich hatte dann ungefähr 2 Wochen lang einen steifen Hals und habe gedacht, siehste,
scheiße,
mache ich es nicht.
Oh, scheiße.
Und es war, und ich muss sagen, es hat mir auch nicht so viel gegeben, dass ich sage, ich möchte es nochmal machen. Aber ich habe es durchgezogen, ich habe alle 3 Achterbahnen gemacht. Und bei mir hängt es auch wirklich, also, und Karussellfahren, geil. Breakdancer, Krake, alles, was sich dreht, super,
nein,
gerne.
Nein.
Doch, doch. Und Höhenangst zum Beispiel versuche ich doch immer auch wieder zu überwinden. Also, wir waren jetzt, mein Mann und ich waren jetzt auf dem Hermannsdenkmal.
Ja.
Er ist jetzt, sag ich mal, mit Höhe, fühlt sich jetzt nicht so krass wohl. Und wir sind beide raus. Und er ist raus und hat's einfach durchgezogen, ist so einmal rum und ist wieder rein, hat gesagt, ich hab's geschafft.
Oh nein.
Und ich stand dann und hab gesagt, wie, du hast geschafft? Ich so, ich bin noch nicht mal draußen. Er so, ist egal, ich bin jetzt durch, geh runter, tschüss. Und ich habe gesagt, nein, warte, ich kann's auch. Und dann habe ich ungefähr 10-mal mich raus und wieder rein und raus und wieder rein. Und
Sehr schön.
Egal.
Bei mir waren die aufregendsten Sachen auf jeden Fall, wie du sagst, Breakdancer. Und zwar haben mich die Leute meistens bekommen, weil sie sagen, ach, du bist doch Angsttherapeutin, da musst du da auch mal. Und nein, niemand will das, wirklich. Ich kriege von der ersten Sekunde, wo dieses Scheißteil anfängt, sich zu bewegen, kriege ich komplette Panik. Weil es ist schon, wenn dieser Bügel runtergeht, ist bei mir schon empty eigentlich. Weil dann ist für mich so, okay, ich werde hier eingesperrt, das hat ja seinen Grund. So. Weil es jetzt
ja klar, das
wirklich
ist auch gut,
Horror
dass sie dich
wird.
Einsperren.
Ja, aber ich denke halt nicht, dass es wegen Safety, sondern ich denke so, okay, jeder weiß, es ist Horror und niemand würde das freiwillig machen. Man muss die Kunden festschnallen.
Ach, nee, ich muss sagen, Breakdance ist schon sehr geil.
Also selbst wenn beim
Wilde Maus auch, voll. Wilde Maus kann ich auch. Und witzig, ne? Weil es ist Höhe.
Ja,
Wilde
Maus furchtbar.
Kann ich, obwohl Höhe. Aber schön, und dann bist du immer so am Abgrund.
Nee.
Also, das liebe ich dann wiederum.
Ich muss aber auch sagen, selbst wenn beim Friseur so ein Bügel runtergehen würde, würde ich auch Panik kriegen. Weißt du, obwohl ich halt wüsste, gut, da passiert jetzt nichts in Geschwindigkeit oder so, hoffentlich.
Also so, ich muss sagen, ich habe den Fragebogen jetzt noch nicht ausgewertet. Ich habe den Eindruck, wir beide sind nicht so richtige Sensation-Seeker, aber ich werde das auf jeden Fall nochmal so, also mit 1-2 Freunden werde ich den nochmal machen, weil es würde mich total interessieren. Es gibt noch eine Frage.
Ja.
Und ich glaube, ich kenne da deine Antwort. Ich möchte gerne angsteinflößende Dinge tun.
Nein, gar nicht. Einfach gar nicht. Also ich mache viele angsteinflößende Dinge, weil ich selber viele Ängste habe und weiß, die gehen nur weg, wenn ich da durchgehe. So.
Ja.
Aber wenn da irgendwas anderes erfunden wird, da bin ich echt die Erste.
Ja. Kann ich unterschreiben.
Also ich habe da gar keine Lust zu. Überhaupt nicht.
Okay, dann rechne ich jetzt mal zusammen. Mhm. Unsere Score ist witzigerweise bis auf einen Punkt total gleich.
Ja, das ist auch witzig, ja.
Ne? 5, 7, 10, 12 hast du und ich habe 11. Dann drehen wir die Seite jetzt mal um.
Wir sind low.
Wir sind ziemlich low, definitiv. Also du präferierst Dinge, die sind mehr familiär und beruhigend.
Ja.
Bedenke, dass wenn du was planst, um Spaß zu haben und manche Kleinigkeiten, das stimmt wiederum bei mir nicht, würde ich sagen. Also kleine Dinge, die geändert werden, bringen dich aus deiner Komfortzone heraus.
Nee, die Welt ist ja auch einfach nicht so planbar. Und nehmen wir mal Lockdown zum Beispiel, das war ja schon eine kleine Veränderung der Gegebenheiten. Da habe ich mich super schnell angepasst. So. Also es ist nicht, dass ich dann da...
Ja, und auch ich finde, wenn man sowas plant oder wenn irgendwie so, ich weiß jetzt, was weiß ich, wir fahren los, ja, um 11 Uhr fahren wir los, fahren auf den Geburtstag und dann gehen wir abends noch ins Kino oder so und dann fällt das Kino aus, dann ist das jetzt für mich kein Problem.
Ja, genau. Ja, aber dieses mit dem familiäre Plätze und ruhige, auf jeden Fall, also auch geil, das soll man beachten, wenn man seine Pläne macht. Ja, das stimmt eigentlich. Ich möchte das als Inspiration nehmen. Ich sollte einfach immer mein Sofa mitnehmen.
Genau, so ein tragbares, so eine Chaise Lounge.
Das wäre so geil. Das wäre so gemütlich.
Das wäre echt. Wenn man dann mehr als 16 Punkte hat bis 28, ist man ein Medium Sensation Seeker. Das heißt, du genießt neue Dinge, aber du brauchst sie nicht, um dich richtig zu stimulieren. Versuchst immer ein bisschen Mix daraus zu haben. Dann haben wir noch High, 28 und dann bis 36. Du hast das Bedürfnis danach, neue Erfahrungen zu sammeln und dich zu stimulieren. Du bemerkst auch, dass du dich selbst oft schnell und einfach langweilst. Denk darüber nach, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht findest du eine Gruppe von Aktivitäten, vielen Interaktionen einfach interessanter. Also du findest so eine Aktivität, die ganze Zeit Interaktion hat, interessanter. Es gibt hier aber auch noch Unterskalen, die sind auch ganz interessant. Wir haben ja 4 Kategorien gehabt. Und zwar hattest du die vorher auch schon erwähnt, diese 4 Kategorien, nämlich Experience Seeking, Boredom Susceptibility, Disinhibition und Adventure or Thrill Seeking. Da sind wir beide jetzt auch unvorhergesehenerweise, sind wir da beide auch low. Jetzt noch zu einer Frage, die mich noch beschäftigt, weil ich würde sagen, wir haben alle natürlich immer so Tendenzen zu allem in uns drin. Aber woher kommt denn dieses Sensation Seeking?
Ja, das weiß man nicht so ganz genau. Man kann aber sehen, dass in Zwillingsstudien eine hohe Varianz aufgeklärt wird von dem optimalen optimalen Erregungsniveau.
Auch dem optimalen Ernährungsniveau.
Ja. Man merkt, erst knurrt mein Magen und dann rede ich nur noch von Ernährungsniveau. Genau, also sozusagen, es wird schon genetisch determiniert sein, auf welchem Adrenalin-Level du dich wohlfühlst. Einfach. Ich finde, das ist auch intuitiv, das kann man sich auch gut vorstellen, finde ich. Und dann ist es so, dass eben auch über die Altersspanne das so ein bisschen noch variiert, dass natürlich, ich glaube, der Peak liegt bei 18 Jahren und von 20 bis 25 ist eben die Eigenschaft Sensation Seeking besonders stark ausgeprägt. Ich weiß auch nicht, ob man nicht sozusagen gesellschaftlich, ja, obwohl, ich glaube, es verändert sich vielleicht auch hormonell oder so. Also ich kann das immer gut messen. Bei meinem ersten Kind habe ich mir total wenig Sorgen gemacht und mein letztes habe ich quasi ja so fast 10 Jahre später bekommen und da ist, oh mein Gott, ey, irgendwie, ich habe mir über jeden Pups da irgendwie Gedanken gemacht und...
Ach echt, das ist wirklich sehr spannend, weil das ist natürlich, das kenne ich auch andersrum, dass man so beim ersten Kind hat man noch gedacht, oh, das und das und das und lass uns darauf. Und beim zweiten Kind hat man gesagt, ach, kein Zucker für eins, egal.
Ja, genau, also man hat natürlich nicht so viel Zeit, sich für das Letzte von mehreren zu kümmern und da sind dann schon natürlich, dann guckt man halt mal öfter mal Paw Patrol oder was, ne? Und da war ich bei dem ersten auch nochmal anders, aber nee, so richtige Gefahren habe ich beim ersten immer gedacht, nein, das wird schon alles gut gehen. Und beim letzten war ich bei vielen Sachen und die auch nicht rational waren. Also ich habe da nicht gelernt, Kinder fallen ständig tödlich von Mauern runter und deswegen habe ich jetzt mehr Angst. Mhm. Also es hatte gar nichts mit meinen Lernerfahrungen zu tun, sondern es war wirklich so ich war einfach viel angespannter und sorgenvoller, eher aus dem Inneren heraus so. Deswegen, ich könnte mir das schon vorstellen, dass man über die Altersspanne einfach, ja, vielleicht auch
ängstlicher
sich da verändert.
Wird, ne? Ja, und das nicht mehr so braucht. Ich meine, es ist ja schon so, würde ich sagen, dass man, aber ich würde schon sagen, so zwischen 20 und 30 hatte ich viel mehr Lust, auch Dinge auszuprobieren und habe gedacht, ja, lass uns das machen. Und irgendwann denkt man sich, ach Mensch, das Sofa, das sieht schon spannend genug aus, muss ich sagen.
Ja, wobei das auch oft so, und das ist nämlich auch ein Aspekt, Social Media fördert natürlich so diese Sensationslust, weil natürlich ein Selfie von mir auf dem Sofa nicht so cool ist wie ein Selfie, wie ich gerade Bungee-Jumping mache. Also insofern, weil bei mir ist es auf jeden Fall gewesen, mit 20 fand ich jetzt Adrenalin nicht schöner, aber ich dachte bei vielen Sachen, ach, das muss man jetzt so machen.
Ja. Naja.
Also das finden jetzt Leute halt cool.
Ja, das stimmt.
Genau, das kann man auch noch, also hormonell gesehen ist es so, dass Testosteron und Adrenalin erhöht ist bei Menschen mit Sensation Seeking und das Progesteron, das ist ja eher so unser Beruhigungshormon, wobei es auch andere Aspekte noch hat, ist eher erniedrigt. Es gibt auch andere Untersuchungen, die zeigen, dass es mehr Dopaminrezeptoren gibt und das finde ich eine total eingängige Erklärung. Total. Weil wenn ich zum Beispiel, weißt du, wenn ich mehr Rezeptoren habe für Dopamin,
dann brauche ich natürlich ein höheres
Level, um mich wohlzufühlen einfach. Ne?
Ich habe es jetzt leider gerade nicht auf dem Schirm, aber ist es bei Depressionen so, dass es weniger Rezeptoren für Dopamin gibt oder nicht?
Ja, das weiß man nicht ganz so genau. Es ist manchmal unterschiedlich. Also auf jeden Fall ist Serotonin erniedrigt im synaptischen Spalt. Genau, aber da weiß man auch nicht ganz genau den Zusammenhang, weil das Serotonin ja zum Beispiel durch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer direkt erhöht ist, die Stimmung aber erst ein paar Wochen später nachzieht.
Ah, ja.
Genau, aber da denkt man auch, dass es modulierende Prozesse sind durch Rezeptoren, die mehr oder weniger gebaut sind. Leider kann man das immer nicht so, wenn A, dann B sagen,
ja,
sondern
verstehe.
Wir wissen oft zu wenig über diese Zusammenhänge im Gehirn, dass man es so sagen kann.
Ja, klar.
Was man bei Sensation Seekern noch sagen kann, ist, man hat die auch mal in Scanner geschoben, also eine fMRI-Studie gemacht. Und da hat man gesehen, dass der Insularkortex höher aktiviert ist und der präfrontale Kortex niedriger aktiviert. Und wie wir alle wissen, ist ja der präfrontale Kortex dafür da, dass wir so rationale, geplante Entscheidungen treffen können. Und das macht ja Sinn, dass der herabgesetzt ist.
Klar.
Und ich deswegen denke,
macht schon nichts, ich springe runter, wird schon gehen.
Genau, was kostet die Welt?
Ja.
Und die Insula ist eher für emotionale Reaktionen da und kontrolliert über die Amygdala auch die Adrenalinausschüttung zum Beispiel. Und das macht schon Sinn, dass das irgendwie hochaktiviert ist da. Deswegen, also das ist so ein bisschen dazu, wo kommt's her? Evolutionär hat das natürlich auch Vorteile. Wenn ich immer nach vorne gehe, dann jage ich natürlich auch gut. So, andererseits
schmeiße ich mich halt auch vor den Tiger, wenn's schlecht läuft.
Genau.
Was ist denn bei den Leuten, die das jetzt in einer sehr ausgeprägten Form haben, wie kann man denn damit ein gutes Leben führen?
Also ich glaube, dass wichtig ist, dass die Leute überhaupt von diesem Konzept dann wissen, weil oft kriegen die das nur über die Rückmeldungen. Schon in der Schule habe ich immer Ärger gehabt und so weiter. Die denken einfach, ach, ich bin halt irgendwie so einer, der nie passt. Und da ist es schon ganz gut, das zu erklären, dass man sagt, nee, dein Problem ist einfach nur, du fühlst dich nicht wohl, wenn es nicht knallt. Und das kann schon mal viel sozusagen dazu führen, dass man einfach validierter ist und einfach sich besser versteht. Und es ist auch wichtig, darüber aufzuklären, das ist nichts, was man sich abgewöhnen kann. Also ich kann nicht sagen, Mensch, das nackt durch die Stadt rennen ist irgendwie blöd für mich.
Ich lasse das, ne? Ja.
Ich lasse das jetzt mal, sondern man muss gucken, dass man sich schon irgendwie, ich nenne das immer artgerecht, hält. Deswegen, was ich mit den Leuten suche, sind gesunde Alternativen. Also wenn ich nackt durch die Innenstadt renne, ist halt nicht so gut, aber ich kann zum Beispiel auf, was weiß ich, Kinky-Partys gehen. In Absprache mit meinem Partner, meiner Partnerin ist das auch etwas, was zum Beispiel auch den sozialen Thrill so ein bisschen bringt, was so ein bisschen meiner Enthemmtheit vielleicht auch entgegenkommt, was aber trotzdem noch in einem Rahmen läuft, der nicht negativ für mich ist, wo ich keine schlimmen Konsequenzen dadurch habe, die mir alles kaputt machen einfach.
Und ist das dann auch für die genug Thrill?
Das ist so ein bisschen die Waage, nein. Also meiner Erfahrung nach nein, dass es immer so ein bisschen Gegenteil von gut gemeint ist. das sind schon Abstriche und wirklich vom Hochhaus springen oder wirklich einfach die Kollegin in den Kopierraum ziehen und einvernehmlichen Sex haben, ist besser. Aber die Konsequenzen sind einfach richtig schlimm. Und wenn ich merke, ich kann gar keine Beziehung führen, obwohl ich Menschen liebe, obwohl ich mit Menschen dauerhaft verbunden sein will, weil ich immer wieder den Kick brauche und deswegen die Leute auch von mir wegstoße, dann ist das schon oft so, dass die Leute auch bereit sind, Kompromisse einzugehen. Also es gibt genug, man hat ja auch in Bezug auf andere Störungen oft diese Suche nach dem Thrill. Zum Beispiel in einer der letzten Folgen hatten wir zum Beispiel Kleptomanie. Da geht es auch oft um den Kick beim Klauen. Das machen übrigens auch oft Sensation Seeker. irgendwo was mitnehmen. Und da ist es auch so, dass man Alternativen suchen muss, weil ohne diesen Kick leben wollen viele Leute nicht. Bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ist das auch so. Wenn ich irgendwie weiß, was für Erlebnisse ich unter Drogen haben kann und mir dann ein Therapeut kommt und sagt, das wirst du jetzt nie wieder in deinem Leben haben, so eine tolle Zeit, dann ist das auch oft super beängstigend. Mm. Und dann kann man eben auch da nach Alternativen suchen, wie man trotzdem den Kick erleben kann. Und das kann dann Eisbaden sein, das kann starke sportliche Betätigung sein, das können besondere Sportarten sein, ne, die aber eben ein kontrolliertes Risiko haben. Also wenn ich Kitesurfen mache, dann ist das was anderes, als wenn ich einfach, was weiß ich, von einer random Brücke in ein unbekanntes Gewässer springe oder so. Ne?
Mhm. Ja, und das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, wie in allen Krankheiten, auch wenn das jetzt nicht als psychische Krankheit ist, es funktioniert leider nie damit, dass man sagt, lass es doch einfach.
Nee, genau. Weil, ja, auf jeden Fall. Das sieht man schon an den negativen Konsequenzen. Ja. Ne? Wenn die schon 3 Konferenzen in der Schule haben, von 4 Schulen geflogen sind, weil sie die ganze Zeit irgendwie, was weiß ich, die Feuerlöscher von der Wand gerissen haben und irgendwie das Aufregendes gegen die Langeweile gemacht haben, dann muss eigentlich allen Beteiligten klar sein, das Ding werden wir jetzt nicht in den Griff kriegen, indem wir sagen, ey, lass mal sein, macht keinen Sinn.
Ja, so, genau. Ne?
Also der Drang in den Menschen.
Ich meine, Das ist immer noch so eine, das ist so das, wo ich so denke, das müsste in den Köpfen der Menschen oder in der Gesellschaft echt nochmal anders ankommen. Muss man echt sagen, es ist für die Leute ja auch nicht angenehm. Die wissen ja, dass es nicht okay, dass es nicht gut ist oder dass es nicht Ja, die wissen ja, dass sie nach einem Kick suchen und die denken bestimmt nicht, ach, ist doch egal. Fühle mich super damit, das jetzt zu machen, auch egal, welche Konsequenzen es hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr interessant. Was können denn Angehörige tun? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Das macht einen hohen Leidensdruck und trotzdem können die Leute nicht verharren in dieser sozusagen niedrig aktivierten Welt einfach. Nee. Das ist, ja.
Was können denn Angehörige zum Beispiel tun?
Also als Angehöriger ist auch erstmal Psychoedukation wichtig. Ich muss wissen, dass mein Partner, meine Partnerin das hat. Also es reicht nicht, dass ich die ganze Zeit rummeckere und sage, hör doch mal auf mit dem ganzen Scheiß oder so, sondern es ist wichtig, dass derjenige darüber aufgeklärt ist und dass der auch seine Angehörigen aufklärt da. Dann ist es wichtig, dass man zusätzlich im Kontakt bleibt, weil natürlich auch Sensation Seeker gelernt haben, sich für Dinge zu schämen. Und wenn ich dann zum Beispiel ständig auf der Suche bin nach neuen Partnerinnen neben meiner Partnerin, dann ist das wichtig, dass ich frühzeitig kommuniziere einfach. Und es ist meistens eine richtig schlechte Idee, wenn alle das unter den Tisch kehren und keiner und alle so tun, jetzt wird alles normal, sondern man muss dem Tiger ins Gesicht gucken. Mm. Und man muss gucken, okay, du hast die und die Bedürfnisse, wie kriegen wir hier den besten Kompromiss hin? Das heißt, es ist ganz viel Kommunikation und offene Kommunikation vor allen Dingen notwendig. Und was auch sehr wichtig ist, die Angehörigen müssen auch auf ihre Grenzen achten. Also es reicht auch nicht, dass ich sage, ach Mensch, du bist halt einfach ein Sensation Seeker, du musst halt Drogen nehmen und mich betrügen. Das kann nicht die Lösung sein, sondern ich kann zum Beispiel sagen, was weiß ich, in dem Rahmen ist eine Öffnung der Beziehung für mich möglich, das können wir machen, aber da und da sind zum Beispiel meine Grenzen. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Da sollte jeder auch mit seinen eigenen Kräften gut haushalten und gut schauen, was er ertragen kann und was er auch nicht ertragen kann. Genau, und das auch immer gerne unter Anleitung. Also für sowas kann man sich super gut Paartherapie suchen oder Therapeuten, die Angehörigengespräche machen und so weiter. Also das muss ich auch sagen, das habe ich mit all meinen PatientInnen mit Sensation Seeking, habe ich das immer gemacht. Ich habe immer irgendwann, wenn die in Partnerschaft waren, den entsprechenden Partner, Partnerin eingeladen und mit denen das nochmal gemeinsam besprochen. Ja, das ist einfach essentiell. Man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt.
Ja, man muss wissen, worauf man sich einlässt und dann muss man, finde ich, aber auch, da muss man sich für sich abklären, kann ich das oder kann ich das
ganz
nicht?
Genau.
Und dann muss man lernen, finde ich, dass es nichts Böswilliges ist.
Ja, genau.
Und dass es nichts mit etwas Fehlendem, was ich als Partner geben kann, zu tun hat. Das muss man lernen und das ist nicht leicht und das ist unter Anleitung, glaube ich, immer besser.
Genau, weil ein erniedrigter Dopaminspiegel führt dazu, dass jemand zum Beispiel sich nach anderen Partnerinnen oder Partnern umguckt. Die entsprechende Person denkt aber oft, es liegt daran, weil sie nicht mehr toll genug ist, weil sie es nicht mehr ausreicht und so weiter. Und das ist oft ein Zusammenhang, der gar nicht da ist. Also die Paare, die ich hier schon hatte, die haben auch immer gesagt, nein, ich liebe dich komplett, aber ich kann so nicht leben. Das ist zu routiniert. Ich halte das nicht aus.
Ja, interessant.
Und im Kleinen kennt man das ja auch, ne? Also wenn man in langen Beziehungen ist, dann weiß man schon auch oft, dass man sich jetzt nicht der neue aufregende Partner sein kann gegenseitig, ne? Das ist ja einfach so. Nur oft sagen wir halt, naja gut, aber wir kriegen dafür Geborgenheit und Gewöhnung und ja, irgendwie genug sozusagen, dass wir darauf einfach verzichten, häufig.
Ja, ja, genau. Oh, sehr spannendes Thema. Auch wenn es keine definierte Krankheit ist, finde ich es ein spannendes Thema, weil es irgendwie was beleuchtet, was auch in der Gesellschaft immer etwas schwierig angesehen wird und keiner, nicht so viele Leute, die Sicht darauf haben, dass es eine ernstzunehmende Einschränkung des Lebens ist, die niemand mit Absicht macht.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich danke dir für dieses Thema und für diese Gehirnerschütterung. Das hat total Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, ganz vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.